Wer sich erinnert, ich hatte letzte Woche eine Predigt über Johannes 12, 24. Wenn das Samenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt. Also das war die Predigt. Bleibt es ein einziges Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es aber viel Frucht. Und ich will den Kerngedanken noch mal kurz zusammenfassen. Es gibt Dinge in unserem Leben, da gibt es Druck. So, also mir geht es nicht um Dinge, die der Feind sendet, der gekommen ist, um zu rauben, zu stehlen. Da hat er uns Autorität gegeben. Aber es gibt Dinge, da kommt irgendwie Druck in unser Leben. Und was Gott damit vorhat, ist zu sagen, dass wir unser Leben hinlegen, da irgendwie, danke für die Botschaft, ich bin schon völlig fertig nach der Finanzansage. Und dann kommt da Dreck drauf und es ist Druck, aber im Grunde wächst da was in der Tiefe an Wurzel und an innerer Überzeugung von, ich werde hier durchkommen und Gott formt in dem was und aus dem kommt neues und vielfältigeres Leben. So, das war der Kerngedanke. Und es gibt etwas, wo ich ein Stück noch mal weiter gehen möchte. Also ich habe zwei Dinge, die mir für heute wichtig sind. Das eine würde ich die Svenja bitten zu sagen, nämlich es in diesem Bild von, wenn das Samenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann gibt es diese Schlüsselstelle. Wenn das Samenkorn in die Erde kommt und dann Druck und Dreck drauf kommt. So, was am Ende bedeutet, in der Erde sind die ganzen Nährstoffe für das Samenkorn, um durch den harten Boden, also um eine innere Stärke zu entwickeln, um dann irgendwann durchzubrechen. So, und ich hatte das ja beim letzten Mal gesagt, es geht um Tiefe zu Gott, aber auch um ein inneres, ich will da durch. Und da gibt es etwas Prinzipielles, was so für Leben und auch geistliches Leben gilt, was, glaube ich, mit ganz viel mit Demut zu tun hat. Und die Svenja wird da kurz was erzählen. Und das andere ist, ich möchte danach noch mal kurz darüber sprechen, welche Art von Frucht und von Wesensart er in unserem Leben hindurchbringen will.
Also es war nicht geplant, aber ich hatte heute Morgen wirklich einen Bibelvers auf dem Herzen und der passt genau da rein. Und zwar ist es 1. Petrus 5, Abvers 5 und 6. Ebenso, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut begleiten. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Ich fange mal mit Vers 6 an. So demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Das ist tatsächlich ein Lieblingsvers von mir. Viele Jahre. Hier steckt ein Wort drin, da gibt es so viel falsches Zeug über Demut. Ich werde jetzt nicht sagen, was es alles nicht ist. ich will angucken, was es heißt. Ich habe mal nachgeguckt, es gibt so ein schlaues Programm, da kann man gucken, was es auf Griechisch heißt. Und ich muss es ein bisschen, das ist kein so ein perfektes Deutsch, aber demütigen heißt sich beugen, niedrig gehen. Es passiert durch völlige Abhängigkeit vom Herrn, durch Wegtreten vom Vertrauen auf mich selbst, also mich selbst zu regieren zu wollen, es selbst hinbekommen zu wollen. Und es passiert durch ein Leermachen von meinem fleischlichen Ego. Das geht nur um mich. Das erhebt den Herrn als unseren Alles in allem und veranlasst die Fülle Gottes in uns. Das, was dieses Demut heißt. Das erhebt den Herrn als unseren Alles in allem und veranlasst die Fülle Gottes in uns. Nochmal ganz langsam. Soll ich alles nochmal lesen? Ich kann es dir auch geben. Das heißt, sich beugen, niedrig gehen. Na, was wolltest du nochmal hören? Den letzten Satz. Das erhebt den Herrn als unseren Alles in allem und veranlasst die Fülle Gottes in uns. Das heißt, dieses Demütigen. Also ich lese nochmal. So demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Und immer wenn man so eine Botschaft hört, ich habe das auch oft gehört, denkt man, naja, also komm, ich bin schon ganz demütig. Ich bin jetzt ja nicht hier der Oberprahler Angeber hier. Mein Haus, mein Boot, mein was weiß ich. So, ich habe das bei mir festgestellt, dass ich oft in die Falle tappe, dass ich denke, na, ich habe doch jetzt erst gestern habe ich mich doch so vor Gott gebeugt. Ich bin echt demütig. Das trifft mich jetzt nicht für mich, dieser Bibelvers. Tja, so ist das nicht. Ich ertappe mich immer wieder dabei. Dieses Ding ist so ein schleichendes Ding, wenn wir uns angucken, dass es um mich geht. Deswegen finde ich auch den Vers 5 davor interessant. Heißt ja nämlich auch, wir sollen uns gegenseitig unterordnen und mit Demut begleiten. Ich finde, daran kann ich das auch messen. Wenn ich gerade in engen Beziehungen müssen wir das vielleicht angucken. Das heißt ja auch freiwillig, sich voreinander zu beugen. Es geht nicht um mich, nicht um mein Recht, nicht um meinen Vorteil. Und es ist alles klar, es wird dann interessant, wenn was Ungerechtes passiert. Tja, dann wird es offenbar, was wirklich da ist. Wo bleibe ich? Also ich kenne das. Wo bleibe ich? Was ist mit mir? Und ich glaube, dass dieses Ding sich ganz schnell einschleicht. Ich merke das auch. Ich merke das auch, wenn es darum geht, jemand anders bekommt die Anerkennung für was ich gemacht habe. Ich habe den ganzen Preis bezahlt, niemand hat gesehen, dass ich gemacht habe, und jemand anders kriegt den ganzen Applaus. Das passiert mir sehr oft. Und es macht mir echt was aus. Es macht mir was aus. Und Gott hat den Finger reingezeigt und hat gesagt, na, wie demütig, wie viel geht es um dich? Wie viel geht es um dass Gottes Ehre durchkommt? Wurscht, egal, wer es gemacht hat und wer den Applaus kriegt. So, ich glaube, wenn wir mal ehrlich sind, ist da viel mehr noch da an dem, wo es um mich geht, um mein Recht, wie ich da stehe. Oder dass ich es schaffen muss, dass ich es hinbekommen muss, dass ich der Chef über mein Leben bin. Und es ist so das Gegenteil, was eigentlich die Grundlage des Reiches Gottes, wie Gottes Reich funktioniert, ist, ich beuge mich, ich erniedrige mich. Heißt nicht, ich mache mich schlecht, mache mich fertig. Das heißt es nicht. Weil genau, was ist denn der zweite Teil von diesem Vers? Damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Und genau das ist, was nämlich dann passiert, wenn ich mich beuge und sage, es geht nicht um mich. Ja, ich bin ehrlich, ich dachte, ich habe das irgendwie, ich bin schon weiter. Nein, dort stehe ich. Was passiert? Er kommt mit seiner Gnade und befähigt mich und erhebt mich. Da geht es jetzt nicht nur um, dass ich dann auf der Bühne stehe und yeah, yeah, das ist nicht dieses, ne? Aber er hebt mich, er stellt die Würde her, er stellt die Identität her, seine ganze Gnade, oder wie was in dem Griechischen, und veranlasst die Fülle Gottes in dir und mir. Dann kommt dieses, und das ist aber das Prinzip von Erniedrigen, er erhebt. Soweit.
Ist alles gesagt. Ich will weitergehen in dem Punkt, was will denn Gott hervorbringen? Also was kommt, wenn er erhöht? Ich will einen Psalm mit uns anschauen. Psalm 24, 8 bis 10. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, der Starke und Mächtige, der Herr, der Held im Streit. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore. Ja, hebt eure Häupter, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist denn dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Herrscharen. Es ist der König der Herrlichkeit. Ich liebe diesen Vers, weil hier wird Gott beschrieben. Und er wird nicht als schwach, irgendwie heute, ich bin irgendwie zu spät aufgewacht und mal gucken, wie der. Gott wird in seiner Schönheit, in seiner Herrlichkeit und in seiner Kraft beschrieben. Und es gibt was Interessantes, was auch für Gott gilt. Man kann nur weitergeben, was man selber besitzt. Und was Gott tun will, er will uns mit hineinnehmen in dieses Bild, auch in diese Wesensart. So, es geht nicht darum, also die Svenja hat es ja beschrieben, wegzutreten von dem eigenen Ego und ich kriege alles hin und ich bin der Starke. So, es geht nicht um meine Kraft. Aber es gibt etwas, wo Gott uns mit hineinnehmen will, in seine Kraft und in seine Schönheit, in seinen Einfluss, und dass wir darin wandeln. Und zwar nicht, weil wir sagen, wir sind die Helden, sondern er ist der Held und er formt uns in sein Bild. Das ist die Zielrichtung, die Gott hat. Er will uns hineinnehmen in diese Dinge. Das ist, was er an Wesensart in dir und mir hervorbringen möchte. So, tut mir leid, wenn ich ein bisschen rumschrei und leidenschaftlich bin, aber an dem Punkt glaube ich auch, dass Gott einseitig ist, weil er uns anfeuern möchte, dort reinzukommen. So, weil er nicht nur sagt, naja, ich lege dir so beides vor, du darfst wählen, das stimmt ja auch. Also stimmt ja auch. Aber er ist leidenschaftlich daran interessiert, dass wir hineinkommen. Also hier wird Gott beschrieben in seiner Herrlichkeit. Und ich will noch mal was lesen. Das finde ich ganz spannend. Epheser 3, da schreibt Paulus, also 8 bis 12, mir, dem Allergeringsten von allen, ist auch spannend, sich so vorzustellen, mir, dem Allergeringsten von allen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, hat Gott in seiner Gnade den Auftrag gegeben, den nichtjüdischen Völkern zu verkünden, was für ein unermesslich großer Reichtum uns in der Person von Christus Jesus geschenkt ist. Also ich will da noch mal ganz kurz stehen bleiben. Paulus hatte die beste Ausbildung in der damaligen Zeit. Er war an den Elite-Unis, er hat unter den Besten der Besten studiert, er hatte die richtige Abstammung. Ich habe das ja schon öfters ein bisschen aufgezählt. Er hatte all diese Qualifikationen, aber er selbst zieht sich als ich, der Allergeringste von allen, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Und was ich ganz spannend finde, es ist eine innere Einschätzung von im Reich Gottes, geht es nicht darum, was ich an Natürlichem habe und wie ich bin, sondern wir werden errettet aus Gnade. Es ist nicht unser Verdienst. Und es ist die Gnade, die uns Kraft gibt. Und es ist die Gnade Gottes, die uns befähigt. Und in derselben Gnade, die ihn errettet hat, kann er auch voller Zutrauen und ohne, also mit einer Klarheit sagen, und mir ist dieser Auftrag anvertraut, zu den Nationen zu gehen, zu allen, die nicht zum jüdischen Volk gehören. Das hat er nicht zu Petrus gesagt, das hat er nicht zu Jakobus gesagt, das hat er nicht zu Johannes gesagt. Mir ist es gegeben und dafür gehe ich. Und für dieses Ding gehe ich keinen Schritt zurück und ich werde mich auch nicht dafür entschuldigen, dass Gott mich auserwählt hat. Ehrlich, wenn ich hier vorne stehe, ich bin nicht der beste Sprecher. Ich, also schon allein sprachlich, ich weiß auch nicht, warum Gott mich erwählt hat, aber er hat und auf dem stehe ich und es gilt auch für dich, Gott hat dir was gegeben und egal was es ist ob wir uns fähig oder nicht fähig fühlen. Ich glaube, es tut gut, auf der einen Seite zu sagen, ich bin nicht der Held in der Geschichte, aber das, was ich aus Gnade bekommen habe, das umarme ich und das lasse ich nicht mehr los. Und für das gehe ich und von dem lasse ich mir auch niemand einreden, du kannst nicht, weil Gott es ist, der gegeben hat. Und wenn der Allmächtige mir gibt, komm schon, wer will es mir nehmen? Wer will es mir nehmen? Wer bist du, dass du das mehr weißt wie Gott? Gott hat gegeben. So, das ist diese Haltung, die ich hier bei Paulus sehe, in einer Schönheit, die echt, wow, die uns herausfordert, weil es ist demütig, aber nicht sich kleinmachend. Und es ist mutig, ohne auf die Kacke zu hauen. Und dann schreibt er, also den nicht-jüdischen Völkern zu verkünden, was für ein unermesslich großer Reichtum uns in der Person von Christus Jesus, also von Christus geschenkt ist. Es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hatte. Bisher war dieser Plan ein in Gottes selbst verborgenes Geheimnis und jetzt wird es unglaublich. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Genauso hatte Gott es sich vor aller Zeit vorgenommen und dieses Vorhaben hat er nun durch Jesus Christus, unseren Herrn, in die Tat umgesetzt. Durch ihn haben wir alle, die wir an ihn glauben, freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und voller Glauben oder vertrauensvoll zu ihm kommen. Durch die Gemeinde will Gott der Himmelswelt sich selbst und seine Gnade offenbaren. Und wenn Gott sich selbst offenbaren will, dann haben wir mal ein bisschen im Hinterkopf, wie er selber ist und was ich gerade über den Herrn der Herrlichkeit gesagt habe. Das ist eine Bestimmung, die er auch für dich persönlich und auch für uns als Gemeinschaft und als Miteinander hat, wo er uns hineinnehmen will in seine Wesensart und also raus aus einer Opfermentalität, befreit von einem weißen Geist, der immer sagt, ich gehöre nicht wirklich dazu, ich bin es nicht wert, ich muss für mich selber sorgen, ich muss alles selber hinkriegen. Wenn es ein bisschen was gibt, ich muss mir die Taschen stopfen, damit ja, ich auch was abbekomme. Die Svenja lacht deshalb so, wir waren ein paar Mal in der Ukraine, und also so auf Missionseinsatz, und es gab so ein paar Szenen, wenn die Gemeinde dann so Essensbuffet aufgebaut hat und da waren die Kinder aus dem Waisenhaus und aus den Kinderheimen, also Straßenkinder mit da. Also die Osteuropäer sind ja ziemlich, also da gibt es ja ziemlich klare Strukturen so. Es hat keiner dieses Buffet angefasst, bevor es nicht eröffnet war. Aber danach, als das eröffnet wurde, die sind da drauf los, die haben sich Salamistullen, also in die Taschen geschoben, Kuchen hinterher, Eis, Windbeutel, in die Taschen, das war, also ich möchte die Hosen nicht waschen, ich möchte das Zeug da drin nicht essen, aber es zeigt etwas von, ich alleine muss für mich sorgen. Das sind ein paar Lebenserfahrungen, die gemacht haben, die so tiefgreifend sind, dass sie dieses Verhalten hervorrufen. Und das Schlimme ist, dass sich dieses Verhalten tief in, also das kommt aus einer tiefen Überzeugung und diese Überzeugung verhindert, in eine Fülle zu treten. Weil wie wir, also mit so einer Haltung, also in der Haltung steckt ja, ich komme immer zu kurz, ich muss für mich selber kämpfen. Wie will ich in so einer Haltung in einer Firma langfristig gut bleiben? Weil wenn die Grundüberzeugung ist, ich werde eh immer beschissen und muss selber dafür sorgen, dass ich irgendwie vorankomme, dann ist ziemlich klar, dass über kurz oder lang, also ich würde es auch machen, zu sagen, naja, weißt du, der Hammer, mein Chef hat 500 Hammer. Also hier so zum Hämmer, hier zum Nagel in die Wand und so. Oder der Akkuschrauber, der hat doch 30. Ich habe keinen. Ich muss für mich selber sorgen. Keiner meint es gut mit mir. Und in dem Moment, wo ich das, was ich glaube, auslebe und das Ding in meine Tasche stecke, gibt es einen berechtigten Punkt, wo der Chef sagt, hey, so können wir nicht vertrauensvoll langfristig miteinander arbeiten. Und er wird entlassen und es wird wahrscheinlich dieses Gefühl noch mehr verstärken. Und an dieses Gefühl, also an diese falsche Grundüberzeugung, will Gott in unserem Leben ran und er will uns mit hineinnehmen in etwas Siegreiches. In etwas, bei ihm ist mehr als genug. Er hat mehr als genug für dich. Er streitet für dich. Also er streitet wirklich für dich. Er ist so ein guter Versorger. Er wird dich nicht alleine lassen. Er wird dir den Tisch decken im Angesicht deiner Feinde, die wahrscheinlich manchmal auch zahlreich sind. Und du kannst dort in Frieden leben. Also sogar genüsslich speisen. Auch wenn die alle kommen. Das ist, was er vorbereitet hat. Und in diese Dinge möchte er dich mit hineinnehmen. Und er will das nicht nur vor Menschen zeigen, sondern er möchte das sogar der unsichtbaren Welt demonstrieren durch die Gemeinde. Ihr Lieben, es gibt eine Frage und ich weiß jetzt schon, dass die ein bisschen Druck auslöst. Aber ich glaube, es gibt zwei Arten von Druck. Es gibt einmal Druck, weil jemand kommt und im Herzen vorhat, dich schlecht zu machen und dir deine Fehler zu halten. Aber es gibt auch eine Art von Druck, die von Entwicklung kommt, wo man irgendwie etwas vorgehalten bekommt, wo man merkt, oh, da läuft es noch nicht so optimal und ich muss mich mit dem auseinandersetzen, um Dinge zu ändern. So. Also im Handball laufen alle sind im Sprint deutlich schneller als ich. Die sind 10 Jahre jünger, aber auch 10 Kilo leichter. Und solange ich die Wahrheit nicht wahrhaben will, werde ich auch nichts verändern. Und es wird jedes Mal druckvoll für mich sein, wenn ich als Letzter ankomme. Und wir haben so einen tollen Trainer, der sagt dann immer, die Liegestützen für die ganze Mannschaft werden immer vom Schlechtesten her berechnet. Die Mannschaft wird topfit, weil ich so furchtbar langsam bin. Wir pumpen alle, bis wir nicht mehr können. Aber es gibt zwei Arten von Druck. Gott will diese Dinge durch seine Gemeinde demonstrieren und auch durch dich. Und manchmal ist die Frage, was spiegel ich wieder? Ich will die nicht beantworten, aber ich will die Frage einfach stellen. Was von Gottes Wesensart, auch von dem Herrn der Herrlichkeit, der gekommen ist, um uns zu befreien, um uns zu erheben, der, nachdem wir uns freiwillig demütigen, uns erheben möchte, wo stehe ich da? Guck mal hier, etwas von dem, was Gott in uns hervorbringen möchte, ich mache schnell. 1. Korinther 16, Verse 13 bis 14. Wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark, lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Wachen, wahrzunehmen. Klug zu werden, was passiert, wie ordne ich Dinge ein. Nicht alles, was unter einem christlichen Vorzeichen passiert oder gesagt wird, ist auch, also Gottes Wort ist wahr. so zu wachen. Nicht alles, was ich mache, ist immer richtig. Ich ermutige uns, Weisheit zu entwickeln, selber uns auszukennen in dem, was Gott sagt, in dem, wie er selber ist, verbunden zu sein mit seinem Geist, wahrnehmen, mannhaft, also stark zu werden, dieselbe Einstellung wie Gott selbst einzunehmen, aus einer Fülle her zu denken und alles als Motivation sollte aus Liebe geschehen. Und hier, oh, die Sprüche, ich liebe die. Sprüche sind so hilfreich fürs Leben. Durch Weisheit wird ein Haus gebaut und durch Einsicht wird es fest gegründet. Auch werden durch Erkenntnis seine Vorratskammern gefüllt mit allerlei kostbaren und lieblichem Gut. Also Weisheit ist etwas, durch das wir wirklich unser Leben bauen. Und wenn es hier von Haus gesprochen wird, also ich glaube auch, dass Weisheit hilfreich ist, auch in finanziellen Bereichen, aber ich glaube, das ist gar nicht der Fokus. Also lieber, wie heißt das auch, Sprüche, lieber ein einfaches Essen in Frieden als ein Festmahl im Streit. So ein Haus zu bauen, gesunde Beziehungen zu bauen, das braucht Weisheit. Und auf jeden Fall geht es dann weiter. Ein weiser Mann ist stark und ein verständiger Mensch nimmt zu in seiner Kraft. Denn durch weise Führung gewinnst du die Schlacht und durch viele Ratgeber den Sieg. Also ich will zu jedem dieser Punkte ganz kurz was sagen. Weisheit in der Bibel ist nicht viel Wissen und nicht das, dass du ein wandelndes Lexikon bist. Weisheit im biblischen Sinne ist, die Dinge, die man weiß, anzuwenden und umzusetzen. Und wo du es noch nicht umsetzen kannst, da fehlt dir noch die Weisheit. Auch wenn du theoretisch wüsstest, wie es gehen müsste. Das ist für mich echt eine Ohrfeige. Was weiß ich alles über gute Ehebeziehungen? Und ich muss mir eingestehen, in vielem fehlt mir noch die Weisheit, weil ich es nicht angewandt bekomme. Es ist völlig egal, es ist nicht völlig egal, Wissen ist ein Anfang. Aber wenn ich es nicht auf die Erde bekomme, dann fehlt Weisheit. So, Weisheit, wie heißt es? Ein weiser Mann ist stark. Also Weisheit und Dinge und Prinzipien anwenden zu können, wird zu Stärke führen und wird uns verwandeln in dieses Bild Jesu und in die Art Gottes. Das ist ja das Ziel, was er versucht, auch unter Druck in uns hervorbrechen zu lassen und hervorzubringen. Und ein verständiger Mensch nimmt zu in seiner Kraft. Ich liebe das. Weil das bedeutet, also zunehmen bedeutet vor allem, es ist ein Prozess von Lernen. Es ist nicht, ich habe es nicht oder ich habe es. Sondern es ist, ich fange an, kleine Schritte zu gehen. Und ich werde mich entwickeln und ich werde belehrbar bleiben. Und ich versuche, demütig zu bleiben. Und indem ich das tue, wird über den Lauf der Zeit etwas in meinem Leben zunehmen. Auch mutiges Handeln ist ein Prozess. An Stärke zuzunehmen hat damit zu tun, beständig die Dinge, die wir wissen, anzuwenden und Erfahrungen zu sammeln, aus ihnen zu lernen, im Guten wie im Schlechten und dadurch an Weisheit und Stärke zuzunehmen. Und was ich super liebe, denn durch weise Führung gewinnst du die Schlacht und durch viele Ratgeber den Sieg. Es gibt ein deutsches Sprichwort, viele Köche verderben den Brei. Es gibt ein hebräisches. Durch viele Ratgeber gewinnt man den Sieg. Ich will dich einladen, dir Freunde zu suchen, die dir Rat geben, belehrbar zu bleiben, sich spiegeln zu lassen, den Mut zu haben, wenn jemand, der dich liebt, dir Dinge sagt, die vielleicht auch unbequem sind. Aber am Ende dienen all diese Dinge einem Ziel, dass das Samenkorn, das in die Erde gefallen ist, zunimmt an Schönheit, an Kraft, an Frucht. Ich mache hier Schluss. Darf ich uns bitten, aufzustehen? Also ich weiß auch nicht, ich mache es halt, weil es irgendwie so üblich ist. Das hat jetzt nicht so eine große, tiefe Bedeutung. Ihr könnt auch gern sitzen bleiben, aber ich dachte irgendwie, was machen ist vielleicht hilfreich. Also ich glaube tatsächlich, bei manchem ist es hilfreich, manchmal auch erst nachzudenken und zu fragen, was bedeutet manches auch für mich. Aber was ich dir wirklich zusagen möchte, es ist Gottes Absicht, dich in sein Bild zu verwandeln. Und du bist dazu bestimmt, seine Herrlichkeit wiederzuspiegeln. Und das sind wir auch als Gemeinschaft. Und er möchte uns dort wirklich mit hineinnehmen, dass seine Art und seine Größe und das, wie Jesus sich auch hier auf der Erde bewegt hat, in was für einer Fülle, in was für einem Geliebtsein und in was für einer Vollmacht, dass das wirklich in deinem und meinem Leben zunimmt. Das ist der Grund und die Absicht, wenn Druck in unserem Leben kommt, wo Gott sagt, in die Richtung will ich wirken, dafür werde ich Nährstoffe geben, dass diese Dinge in deinem Leben irgendwie hochkommen. So, ich finde es wichtig, manchmal auch zu wissen, in welche Richtung darf ich mitgehen und in welche Richtung will Gott gehen und also in welche Richtung geht es so. Ich würde gerne beten wollen, aber ich will dich einladen, wenn du in dem Ganzen merkst, es gibt Punkte, die dir vielleicht bewusst geworden sind und wo du sagst, wow, hier will ich wirklich nochmal Gott sagen, wo er mich verändern darf oder wo ich Dinge ablegen will oder wo er Dinge austauschen darf. Wir haben ein Gebetsteam hier vorne, was sich gerne Zeit nimmt, was auch gerne für andere Anliegen betet, wenn du irgendeine Krankheit hast oder eine andere Not. Gott ist gut und wir glauben, dass er gerne eingreift. Also hier sind Leute, die gerne mit dir beten. Ich würde beten und dann gibt es draußen super leckeres Essen. Und dann mache ich jetzt offiziell Schluss und bete nochmal. Also danke, Jesus. Danke, Jesus, du bist gut. Und ich danke dir, dass du ans Kreuz gegangen bist und für unsere Schuld gestorben bist. Aber vor allem danke ich dir auch, dass du auferstanden bist und dass deshalb Versöhnung möglich ist. Und dass du deshalb selber daran interessiert bist, uns in dein Bild zu verwandeln. Und ich bete, dass das wirklich zunimmt und dass wir lernen, vor dir demütig zu sein, damit du uns zu deiner Zeit erhebst. Und dass wir in manchen Herausforderungen, in denen wir drinstecken, wirklich deine Hand und deine Richtung sehen. Und dass wir an Tiefe gewinnen und an Stärke in dir. Und ich segne dich mit dem tiefen Wissen, dass Gott alle Dinge nutzt, um die Schönheit und das Gute in dir hervorzubringen. Amen. Amen.